Ein obdachloser Mann sitzt im Bus. Er hat verzauste Haare. Er hat Löcher in den Hosen. Und er schmeckt ziemlich streng. Und er hat nur einen Schuh an. Bei der nächsten Haltestelle kommt ein Verkäufer in den Bus rein, so wie ich, im Anzug und mit Krawatte, und sitzt sich neben den Gloschen an, neben den Landstreicher. Und ein paar Minuten später schaut er so rüber und sagt: Ja, mein Freund, du hast einen Schuh verloren. Und dann lächelt der Obdachlose und sagt: Nein, ich habe gerade einen gefunden. Einige wissen, dass ich neben meinem Job als Verkäufer auch noch ein Privileg habe, und das ist wirklich ein Privileg, junge Verkäufer auszubilden. Und ich tue ganz bewusst immer solche Metapher, so bildhafte Vergleiche, einflechte in Verkaufstrainings, aber auch in Persönlichkeitstrainings. So knackige Aussagen, also einfach Geschichten und Sprüche, die die Studenten sich gut merken können. Und ich sage diesen Weisheit und diesen Erfahrungen, die ich ja selber gemacht habe, denen sage ich Diamanten. Und Quintessenz von dem Landstreich, von dieser Geschichte ist: Denk nie für andere Menschen. Denn wie wollen wir wissen, was andere Menschen denken? Und Harvard University hat herausgefunden, dass oft ein Grund ist, dass Verkäufer scheitern, weil sie eben das Gefühl haben, sie wissen ganz genau, was ihre Kunden brauchen. Und kennen wir das nicht auch mir, dass wir oft denken für andere Menschen? Und das ist so ein Diamant, den ich dann und wann mal reinbringe. Und damit ihr euch auch noch ein Bild machen könnt, was ich damit meine: Wer, was, wie, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder nichts ist begeisterungsfähig als Also nichts ist ansteckender als Begeisterung. Begeisterung hat zwei Eigenschaften, sie ist sehr, sehr selten und sie steckt eben an. Und fragt euch mal, wenn ihr morgen aufsteht: Was für eine Begeisterung kommt von mir aus heute? Was für eine Begeisterung für Jesus? Und heute geht es eben auch um so einen Diamant, einen Diamant, den ich entdeckt habe. Und der Vers steht im 2. Thessalonicher Brief, der hat mich fasziniert und der begleitet mich bis zum heutigen Tag. Und da geht es eben auch so um 3 Diamanten. Und diese 3 Komponenten, denke ich, sind zentral. Darum auch der Titel: Ein Diamant, oder vielleicht eben auch 3 Diamanten für Herz und Seele. Und ich glaube, die 3 Diamanten, die machen das gelingende Leben aus. Ein gesunder Glaube. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist ja oft: Was braucht es im Leben, um stabil zu sein? Was braucht es, um glücklich zu sein? Was braucht es für ein gelingendes Leben? Dass das Leben sich entwickeln kann, dass der Glaube stabil ist. Und da sage ich, in diesem Zusammenhang sind die 3 Diamanten wichtig. Ich wollte ursprünglich zu einem anderen Thema etwas sagen heute Morgen, aber als ich am 6. Januar da war und Robert Gautschi predigt hat, hatte ich so wie ein Gespür, nein, es geht heute um die 3 Diamanten. Und ich glaube, es passt auch gut zu dem, was Dani letzten Sonntag predigt hat. Ihr werdet selber entscheiden, ob das so ist oder nicht. Wir finden den Vers im 2. Thessalonicher 3,5. Und da sagt der Paulus: Der Herr lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zur Geduld des Messias. Und das ist eine Übersetzung aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich lese die immer mehr, weil man sagt, die ist sehr genau auch. Wenn ihr vielleicht jetzt gerade eine andere Übersetzung habt, steht vielleicht etwas anderes drin, steht vielleicht: Der Herr führe euch. Aber die neue Genfer Übersetzung sagt auch: Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Schlachter tut das auch so übersetzen. Der Paulus redet da zu den Thessalonikern. Und vor dem Vers 5 sagt er, gibt er ein paar Anweisungen, sagt er: Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken, vor dem Bösen beschützen. Überhaupt sind wir im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich, wenn wir an euch denken. Wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Und dann kommt eben der Vers 5. Und der Begriff, um den es mir geht, ist Lenken, Liebe und Geduld. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gilt der Zusage? Das ist, kann man sagen, ist eine Zusage. Es könnte auch ein Gebet sein von Paulus. Die Frage, wie lenkbar, wie beweglich, wie berührbar ist mein Herz? Und ich will mich nicht aufs Herz festlegen, sondern ich glaube, Herz meint da auch mein Innere, meine innere Persönlichkeit, mein innerer Mensch. Das sind ganz zentrale Begriffe meiner Meinung nach. Mein Innenleben auch, die äußere Welt, mein Körper und meine innere Welt. Und es gibt ja auch die Aussage, so wie mein Innere, so ist mein Äußere. Und der Vers sagt, der Herr lenke eure Herzen. Also der Paulus wünscht sich, dass Gott das innere Herz der Menschen, in dem Fall der Thessaloniker, kann lenken. Und ich muss mir immer wieder die Frage stellen, wie gesagt, wie lenkbar ist mein Herz? Wie beweglich ist mein Herz? Bin ich noch in der Lage, ist mein Herz noch in der Lage, auf die Stimme Gottes zu hören? Kann Gott mich noch in Bewegung zu versetzen? Wie stur, wie töricht ist mein Herz, meine Seele? Bin ich noch in der Lage, auf Sachen innerlich einzugehen? Und ich beobachte das regelmässig. Auch da in der EGB, wenn es um gewisse Lösungen geht im Leben, Weiterentwicklungen auch, dann scheitern die Lösungen daran, scheitern, weil zum Teil wir nicht wirklich genug sind. Dass wir gewisse Tatsachen, Veränderungen, Situationen nicht wollen glauben, das haben wir noch nie so erlebt, das kann es ja fast nicht sein. Und ich glaube, da geht es dem Paulus eben um die innere und die psychische und seelische Herzensbeweglichkeit. Und jetzt habe ich eine konkrete Frage. Gehörst du auch, gehöre ich zu den Menschen, die sagen, das habe ich immer schon empfunden, das habe ich schon immer so erlebt, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, anders kann das gar nicht sein. Anders kann das gar nicht ablaufen. Und ich treffe da und dort Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, und dann merke ich, da fehlt es an innerlicher Beweglichkeit. Die haben gewisse Erfahrungen gemacht, gewisse Sachen abgespeichert bekommen. Und by the way, das geht uns allen so. Da gehöre ich auch dazu. Und es ist ganz schwer, da möglicherweise etwas umzuprogrammieren. Vielleicht haben wir Verletzungen erlebt. Wir sind so innerlich determiniert, also bestimmt, festgelegt, eingegrenzt. Oder erwarte ich immer das Gleiche im Leben, weil ich es einfach immer so gehört habe oder erlebt habe. Immer die gleiche Urteile, immer die gleiche Vorurteile. Aber jetzt ganz grundlegend und wesentlich kann der Paulus da wirklich sagen, dass er sich wünscht, dass Gott unsere Herzen lenkt, unsere Herzen neu ausrichtet. So wie ein Kompass justiert. Und das Wort Lenken, das Paulus da braucht, braucht er auch an einer anderen Stelle im Thessalonicherbrief, wo er von sich erzählt, dass er sich wünscht, dass er wieder zu ihnen kommen kann, dass Gott seine Schritte zu ihnen lenkt. Wir finden das Lenken im Lukas 1,79, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Also etwas an einen anderen Ort bringen. Der Vers macht deutlich, dass es da nicht um einen Fuß oder um einen Schritt geht, sondern es geht ums Herz. Gott möchte das Herz an einen anderen Ort lenken. Vielleicht ist mein Herz an einem anderen Ort. Warum? Und Gott will es an einen Ort lenken, wo es viel besser aufgehoben ist. In den Sprüchen steht ein wunderbarer Vers, und ihr habt das schon ein paar Mal gehört. Der Guido hat auch schon über das predigt in der Vergangenheit, ich vergiss es nicht mehr. Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn ein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder aus dem Herz quillt dein Leben raus. Ich wünsche mir, dass Gott mein Innere lenken kann. dass ich beweglich genug bin. Durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen. Ich war beispielsweise mehrere Jahre in einer Kleingruppe, eben mit dem Guido zusammen. 6, 7 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Heute mit dem Edgar, mit dem Karl, schon jahrelang in dieser Valentino-Gruppe. Und das ist so wichtig, darum bin ich so ein Fan von Kleingruppen. Das sind Menschen, die können mir ins Leben hineinreden, weil sie mich kennen. Und umgekehrt. Und da kann ich mich einfacher lenken lassen, wenn es nötig ist. Ich stehe an einem Punkt von der Hoffnungslosigkeit. Und die entscheidende Frage ist, kann Gott mich da rauslenken? Dass ich wieder Hoffnung habe, dass ich wieder optimistischer bin. Dass ich Zuversicht zurückgewinne. Ich stehe am Punkt von einer Verletzung. Kann Gott mich aus dieser Verletzung rauslenken? Zu einem Punkt von der Vergebung, zu einem Punkt von der Versöhnung. Ich sitze an einem Ort von der Verzweiflung. Kann Gott mich aus dem Punkt rauslenken, wieder an einen Ort von der Hoffnung? Weg vom Pessimismus. Darf Gott mich wieder zurückbringen in die Erwartung, in die Hoffnung, in die Dankbarkeit? Kann er mich wieder begeistern, dass ich kann wieder von dem Erlösungsweg kann erzählen kann, ohne Angst, ohne irgendwie mich komisch vorzukommen? Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kann ich das wieder furchtlos und selbstverständlich auf eine gute Art und Weise verkünden? Ich glaube, die Frage, die wir uns immer wieder stellen, am besten schon in jungen Jahren, weil wir sind einfach nicht so beweglich, verstehen auch körperlich, wenn wir uns nicht regelmäßig bewegen, werde ich unweigerlich immer unbeweglicher. Ihr müsstet mich mal sehen, aber vielleicht geht es einige von euch auch so, wenn ich da mit den Armen will runterkommen oder so. Es gibt ja solche junge Menschen, die kommen ganz runter, vielleicht gibt es auch ältere. Es gibt so einen YouTube-Film von 70-jährigen Frauen, die ein Leben lang Gymnastik gemacht haben und die kommen ganz am Boden runter. Da denke ich, Mann, sind die beweglich? Sind die beweglich? Oder wenn ich dann Kinder anschaue oder zum Teil an meine Söhne, die kommen locker runter und ich nicht mehr. Riesenabstand. Also wenn wir uns nicht regelmäßig bewegen und dehnen, dann bleiben wir starr, fest, verspannt, verkrampft, hölzern, verhärtet, ungelenkig. Und ich bin felsenfest überzeugt, das ist mit unserem Geist, mit unserem Herz genau gleich. Genau gleich. Ich möchte in diesem Prozess bleiben und immer wieder drin sein, dass Gott mich kann lenken, innerlich kann lenken. Der Paulus schreibt ja ein paar Mal auch von einem Reifeprozess. Wenn ein Baby anfängt, das Baby ist, und dann geht es um eine Entwicklung. Das hat sehr stark mit Lenken zu tun. Aber wir beten ja so gern, Gott, lenk uns, nimm du das und dieses weg aus unserem Leben, Raum den schönen Pfad weg, damit wir schön können den Weg laufen und Gott reduziert alle Probleme um uns herum. Ich glaube, um das geht es nicht. Es geht nicht um das. Es geht um eine innere Veränderung. Paulus redet nicht von den Umständen. Es geht um Paulus an dieser Stelle, bin ich überzeugt, um innere Führung. Und jetzt stellt sich natürlich konsequent die Frage, die zweite Hauptfrage, nochmal die erste Frage, wie beweglich ist mein Herz? Woher soll Gott denn mein Herz lenken? Führen? Wo soll es denn landen? Wo soll es denn angehen? An welches Ziel? Und da heisst es, zur Liebe Gottes und zur Geduld des Messias. Das griechische Wort esch, wo da gebraucht wird, bedeutet hinein in etwas. Und das sind jetzt zwei Fixpunkte. Man könnte auch sagen, zwei Stationen, zwei Lokationen. Der Paulus sagt, euer Inneres sollte und darf, muss an zwei Orten landen. Verwurzelt sein, vertieft werden. Das sind zwei ganz entscheidende Lebensgrundlagen. Und die beiden Grundlagen heissen Liebe Gottes und Geduld oder das Ausharren von Jesus Christus. Ich glaube, die Liebe Gottes, da können wir uns etwas vorstellen. Wir können uns nicht genug betonen, wie wichtig dass die Liebe von Gott ist. Dass wir darin verwurzelt sind. In dieser Agape-Liebe. Die Agape-Liebe von Jesus Christus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann zumal das Wort Agape neben Eros und neben Philio vielleicht noch gar nicht existiert hat, weil es so etwas Revolutionäres war. Und immer noch ist Johannes 3,16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Eine andere Stelle, die von der Agape-Liebe redet, ist Matthäus 5,44. Dort heisst es, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen für die beten, die uns verfolgen. Das ist eine Herausforderung. Es ist nicht schwer für Menschen zu beten und mit Menschen Zeit zu verbringen, die wir gut finden und sympathisch. Aber Agape-Liebe ist ganz eine andere Liebe. Wir sind schon manchmal recht selbstsüchtig und fragen uns ständig, was ist mit mir? Die grosse Angst vom Menschen, auch von denen, die sagen, wir sind Jesus-Nachfolger, wir kommen zu kurz. Die grosse Angst, wir kommen zu kurz. Aber für die Gesundheit von meinem Leben und für die Stabilität von meinem Leben, von meinem inneren Mensch, ist es wichtig, die Erkenntnis zu haben, das Bewusstsein von dieser Liebe Gottes. Was bedeutet das, dass Gott mich liebt, dass Gott dich liebt? Gott ist für mich. Gott ist immer wieder an meiner Seite. Paulus kann das sagen, dass die Erkenntnis von dieser Liebe Gottes alles übersteigt. Auf das wir zu erkennen vermögen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und dass wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Epheser 3,19. Die Liebe von Gott, das ist das Thema in der Bibel. Hat ja mal jemand gesagt, ihr habt das sicher schon gehört. Die Bibel ist ein Liebesbrief von Gott an uns. Wer kann die Länge und die Breite und die Tiefe und die Höhe abmessen? Nur die Liebe kann unser tiefstes Sehnen von unserem Herz stillen. Sie allein ist ein Ruheort für unsere Seele. Nicht unsere unvollkommene Liebe, sondern sie, die Liebe von Jesus und von Gott. Und das bringt Friede ins Herz, Freude ins Herz. Auch in Tagen vom Leid, auch in Tagen von schwierigen Zeiten. Das Wissen ändert so viel in meinem Leben, in meiner Grundhaltung. Das stabilisiert doch das Leben. Und es ist bekannt, dass es für die Entwicklung von Kindern, von jungen Menschen ganz wichtig ist, dass sie wissen, ich bin geliebt. Nichts ist schlimmer, als wenn das Kind das nicht erfährt und nicht erlebt. Und der Paulus wünscht sich für Thessaloniker, für ein gelingendes Glaubensleben, dass ihr Herz immer wieder zu dieser Liebe zurückkommt. Bei allem, was uns widerfahren tut. Wenn Krisen kommen, Schicksalsschläge. Nicht alles so rund läuft, wie ich mir das vorstelle. Schwierigkeiten auftauchen, wenn ich mit meinem Leben an die Wand laufe. Dann bewegt sich mein Herz immer wieder zu dieser Liebe Gottes. Und ihr kennt das. Da fängt man an zu zweifeln. Da wird man ehrlich, zornig. Aber der Vers macht deutlich, dass der Paulus sagt, das kann kein Dauerzustand sein. Aber das ist ein Prozess, wo ich meine Krise hatte. Ich rede jetzt da von grossen Krisen, nicht einfach, wenn ich mal am Morgen nicht mag aufstehen, sondern wirkliche Krise. Da merkt man, Gott ist weg. Oder ich habe das Gefühl, die Liebe ist nicht mehr da. Ja, und ich klage an. Und ich sage, Andi, du bist nicht mehr bei dieser Liebe Gottes. Du hast Mühe daran zu glauben, zu vertrauen. Und verstehe, ich glaube, das darf man. Ich vertrete keine Theologie, wo man sagt, ja, du musst immer Gott vor Augen haben, es muss dir immer super gut gehen. Nein, wenn man die Bibel lesen, zeichnet die Bibel ein ganz anderes Bild. Wo Menschen durch massive Krisen durchgegangen sind. Gottes Frauen, Gottes Männer. Es gibt so viele Klagepsalmen. Aber Paulus weiss, das kann, wie gesagt, kein Dauerzustand sein. Wir dürfen immer wieder hineingeführt werden und hineingelenkt werden in die Gottesliebe. So wie ein Kompass, der immer wieder auf die Liebe Gottes zeigt. Gott liebt dich und mich. Wir dürfen ihm vertrauen. Und zwar nicht nur auf theologischer Ebene. Gott sagt, ich verfolge meine heilsamen und kostbaren Absichten mit dir und mir. Ich bringe dich ans Ziel. Ich entwickle dich. Ich bringe dich weiter. Ich verändere dich. Ich stehe immer an deiner Seite. Du darfst mir Vater sagen. Du hast absoluten Zugang zu mir. Immer und in jeder Situation. Wow. Und das andere, wo unser Herz hergelenkt werden darf, ist die Geduld des Messias. Was heisst das jetzt? Das habe ich am Anfang nicht so verstanden, was das bedeutet. Das ist so ein typischer frommer Vers, wenn es dann noch heisst Messias. Was heisst die Geduld des Messias? Und auch da, das griechische Wort heisst da Hypomeno. Und das bedeutet Geduld, so im Sinn von Ausdauer. Durchhaltevermögen, nicht müde werden, den Mut nicht verlieren, Tragfähigkeit zu haben. Wir können da sagen, unermüdlich, standhaft sein. Im Hebräerbrief wird da ganz klar geschildert, wie Jesus die Anfeindung von sündigen Menschen, wie er das erlebt hat und wie er das getragen hat und wie er den Mut nicht verloren hat. Ich glaube, um das geht es. Nicht aufzugeben, trotz Anfindungen, Schwierigkeiten. Jesus ist das gelungen. Es heisst, wir wollen auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Hebräer 10, 12 steht das. Auf Jesus ist so viel reingeprasselt. Er hat so viel mitgemacht, er hat so vieles erduldet, er hat eine riesige Fangemeinschaft gehabt, sind sie mit ihm gegangen, haben sie wollen profitieren von seinen Heiligen, von seinem Zusammensein und plötzlich sind alle weg gewesen, sind alle verduftet. Jesus hat ein höchstes Maß gehabt an Durchhaltevermögen, Ausdauer, Tragfähigkeit. Er war in der Lage, den Mut nicht zu verlieren. Auch dort in Gethsemane, wo Gottes Geist gekommen ist und ihm neue Kraft gegeben hat. Jesus hat sogar am Kreuz können einem Verbrecher ihm willkommen heißen in der Ewigkeit. Das zeigt mir, Jesus hat bis zur letzten Minute durchgehalten, ist tragfähig gewesen. Heute würde man wahrscheinlich von Resilienz reden, von dieser Widerstandsfähigkeit. Und jetzt sagt der Paulus, Gott möge euch hineinführen in diese Widerstandsfähigkeit und Standhaftigkeit. Mir gefällt das total gut. Ich glaube, das ist wirklich ein Rezept für ein gelingendes Leben. Vertieft sein in die Liebe von Gott und in die Standhaftigkeit. Nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Römer 8, 38 und 39. Ich bin überzeugt, sagt der Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes und Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann auf der anderen Seite die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Jesus hat sie gehabt. Und Paulus sagt, da muss unser Herz immer wieder landen. An den Punkt kommen. Ist es nicht so, ich glaube, wir beobachten das immer wieder, am Ende sind die Menschen, erfolgreiche Anführungszeichen, im Leben, die die Fähigkeit haben, durchzuhalten, nicht aufgeben. Menschen, die den Battle nicht einfach herrühren, nicht herschmeissen und sagen, das ist zu anstrengend, ob das jetzt in der Schule ist, ob das im Sport ist, ob das in der Ehe ist, ob das in der Gemeinde ist, in der Kindererziehung. Am Ende merkt man, gelingt es diesen Personen, die standhaft sind, die Tragfähigkeit haben. Resilienz ist ein Mittel, auch durch Krisen durchzugehen und eben nicht am Boden liegen zu bleiben. Der Gerechte, sagt die Bibel, fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Denn ein Gerechter fällt siebenmal. Sprüche 24, 16. Wenn gar nichts mehr geht, wie es manchmal passiert, und der Weg nur steil den Berg hinaufführt, wenn der Beutel leer ist und Schulden dich drücken, wenn Seufzer jedes Lachen ersticken, wenn du Sorgen hast und diese zuhauf, dann mach einen Rast bei Jesus und gib nicht auf. Das Leben verläuft auf verschlungener Bahn, wie mancher am eigenen Leib erfahren kann. Manch üble Wendung, wie später erkannt, hätte mit etwas Geduld sich zum Besten gewandt. Darum gib nicht auf, geht's manchmal nicht voran, weil der nächste Streich dich zum Sieg führen kann. Erfolg ist Pleite von der anderen Seite, das eine silbrig, grau das zweite, und nie kannst du sagen, wie nahe du schon bist, näher, als du es vielleicht siehst. Darum lass dich nicht runterkriegen, denn wenn du kämpfst, dann wirst du siegen. Das Wichtigste ist Jesus Christ, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Bleib an ihm, an seiner Liebe und an seiner Geduld. Und dein Leben und deine Identität und deine Persönlichkeit wird blühen. Das ist Standhaftigkeit. Als ich in meine Krise kam, vor allem 2016, habe ich mir das Gedicht auswendig gelernt. Darum kann ich es. So gut. Vergiss es nicht mehr. Das ist auch ein Teil, der mir geholfen hat, aus dem rauszukommen. Das ist die Tragfähigkeit von dem Messias. Und ich wage zu behaupten, es gibt kein besseres Rezept. Ich hüte mich. In der Vergangenheit habe ich das immer gemacht. Rezepte zu verteilen, schwierig. Jeder lebt es ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Rezept für ein gelingendes Leben. Ich weiss, ich wiederhole mich, aber ich glaube, es ist wichtig. Und der Jakobus nimmt das Thema auch auf, von dieser Standhaftigkeit. Das ist in Kapitel 5. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartete, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leid in Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Etwas ist mir noch wichtig. Ich glaube, Ausdauer haben und Standhaftigkeit hat seine Grenzen. Wir haben alle unsere Grenzen. Jesus, der gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich, hat an der Via della Rosa, ich glaube, die heisst es so, sein Kreuz nicht können selber tragen. Er hat einen Simon gebraucht von Kyrene, der ihm den Balken geholfen hat, tragen. Und ich glaube, wenn wir unser Kreuz nicht mehr tragen können, irgendetwas, dann brauchen wir Leute, die uns helfen dazu. Darum bin ich so ein riesen Fan von Kleingruppen, Fan von der Gemeinde. Wir helfen uns gegenseitig, den Weg mit Jesus zu gehen, was auch immer kommt. Wir brauchen Simons von Kyrene. Die abschließende Frage nochmal: Bin ich? Bist du innerlich beweglich? Kann Gott uns innerlich bewegen? Das Herz soll immer wieder an einen Ort gelangen von der Liebe und von der Geduld. Wenn die beiden Komponenten, die beiden Kräfte, ich sage die Inhaltsstoffe und Elemente da sind, dann darf das Leben gelingen. Auch ein Leben, wo vielleicht nicht immer alles so rund läuft und super duper ist. Es ist, das sind nochmal die drei Teilbereiche. Und es ist so ein bisschen wie ein Schiff, wo wir drin sind. Miteinander. Und Jesus ist auch da drin. Und er schaut, dass wir aus dem Schiff rausgehen. Einmal haben wir den Eindruck, er schlaft. Vielleicht schlaft er auch. Aber er lässt sich aufwecken. Ich will, dass auch meine Kinder, die ja schon ein bisschen grösser sind, erwachsen sind, einmal wieder sagen, diese drei Komponenten sind so wichtig. Und als Gotteskind haben wir Privilegien, spezielle Privilegien. Und ich glaube, das sind drei wichtige Privilegien. Wer das erkennt, wer das vielleicht auch ganz bewusst sich dafür entscheidet, der ist gerüstet fürs Leben. Und ich finde es so spannend, was ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, dass das da der Paulus in so einem kleinen Vers artikuliert. Der Herr lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zur Geduld des Messias. Amen. Werdet ihr uns jetzt noch ganz bewusst eine Zeit nehmen, 2 Minuten, wo wir einfach nochmal reflektieren können.